Herzlich willkommen zu diesem Track über Virtualisierung. Mich selbst kennen einige Leute aus dem Vortrag gestern und ich selbst setze KVM ein mit großer Begeisterung, bin von der ganzen Geschichte sehr begeistert und bin jetzt ungeheuer gespannt drauf, wie man das kommerziell einsetzt in Form von Proxmox und nachher über OVIRT und dann auch über die neueren Varianten, wo nicht mehr richtig virtualisiert wird, wo es dann in die Anwendung reingeht mit Docker. Das heißt, es wird ein sehr spannender Nachmittag und ich darf als ersten Referenten Udo Lemke ankündigen von Proxmox und er wird uns einiges erzählen, wie Proxmox in mittelständischen Firmen eingesetzt wird.
Bitte. Ja, vielen Dank. Eine kleine Richtigstellung, ich komme nicht von Proxmox, ich komme von einer mittelständischen Firma. Ich setze das Produkt nur ein und bin eigentlich relativ begeistert davon. Ja, moin. Ich möchte euch von Proxmox VE was erzählen. VE steht für Virtual Environment. Aus gegebenen Anlass, weil wir hier in Sachsen sind, möchte ich noch mal eine kurze Folie dazwischen schummeln, um zu zeigen, dass ich mit dem, was Pegida so macht und dergleichen, nicht konform gehe. Kurze Vorstellung meiner Person. Wie schon eben gesagt, ich arbeite bei einem mittelständischen Unternehmen, Albert Bauer Companies, in einem kleinen, dreiköpfigen... Ist zu leise? So. In einem dreiköpfigen Admin-Team. Die Firma selber ist in der Druckvorstufe unterwegs. Leute, die nicht aus der Druckvorstufe kommen, werden die nicht kennen. Wir haben verschiedene Bereiche, die zum Teil auch eigene Töchter werden oder geworden sind, Verpackung und dergleichen. Wir haben inzwischen drei Standorte. Hauptstandort ist in Hamburg, ein kleinerer in München und seit diesem Jahr auch in Warschau. Und alle Standorte haben eins gemeinsam, sie setzen Proxmox VE ein. 200 Mitarbeiter und das sind so Sachen, also uns selber kennt man wahrscheinlich nicht, aber vielleicht hat man die Bilder mal gesehen, irgendwo, was bei uns läuft, was produziert wird. Gut, kurz zur Virtualisierung. Das Prinzip ist ein total alter Hut. Eine Sache wird im Prinzip mehrfach verkauft, gab es schon in der Bibel. Da wurde eine Stadt belagert, da hat man nachher einen Ochsen immer mit verschiedenen Fellen gezeigt, um den Belagerer zu zeigen, wir haben noch genug zu essen. Der hat dann aufgegeben, angeblich. Und so ist das auch mit der Virtualisierung so, man nimmt einen Server und zeigt ihm mehrere Clients, was für einen schönen Server man hat und der Client ist zufrieden und denkt, er hat ihn alleine, im besten Fall. Das heißt, der Vorteil ist halt, die Leistung der Hardware wird besser genutzt. Ich kann mehrere Maschinen auf einem Hardware-Server laufen lassen. Weitere Vorteil ist, die Ressourcen können auch mehrfach genutzt werden. Sprich, wenn ich einen Server habe, der meinetwegen 8 Cores hat, eine CPU 8 Cores, kann ich da problemlos 10 virtuelle Maschinen mit jeweils 2 Cores laufen lassen. Gesetzt den Fall, es arbeiten nicht alle 10 am Stück. Aber im Normalfall ist sowas problemlos machbar. Wir haben zum Beispiel in einem 5-Node-Cluster im Schnitt 17 Maschinen pro Node. Die allerdings unterschiedlich CPU-mäßig unterstützt werden. Bei Storage und RAM geht das auch, halte ich allerdings prinzipiell nicht so viel von. RAM ist nicht so teuer, da sollte man nicht sparen und Storage hängt halt ganz drauf an, wie viel dann halt jeweils benutzt wird. Ein sehr großer Vorteil ist die Hardware-Abhängigkeit, dass die entfällt. Dadurch gewinnt man Produktionssicherheit, weil ich kann eine virtuelle Maschine, egal auf welcher Node ich sie dann habe, kann ich sie woanders laufen lassen, sie läuft da dann wieder. Und nicht so wie gerade bei älteren Windows haben das gerne, es hat sich irgendwas geändert und dann kommt da nichts mehr. Ich bin gerade etwas irritiert, weil hier ein Rechner ausgeht, der eigentlich Strom haben sollte. Also ich gewinne Produktionssicherheit. Wo Vorteile sind, sind natürlich auch Nachteile. Wenn ich an einer Node ein Problem habe, dann sind natürlich gleich viele VMs davon betroffen. Ist halt deutlich unschöner, wenn 17 Maschinen mit einmal wegen Kernel Panic aussteigen, als wenn es nur eine ist. Und ich habe zwar einen Vorteil von Produktionssicherheit, aber wenn ich eine Sicherheitsschwankung bei der Virtualisierungssoftware habe, dann ist dieser Sicherheitsgewinn, den ich auf der einen Seite habe, nicht wirklich vorhanden. Das ist halt ein Abwägen, inwieweit man das im Griff hat und man muss halt auch immer patchen, dass man dann rechtzeitig die aktuellen Versionen drauf hat. Kurz zur Art der Virtualisierung. Das Einfachste ist ein Change Root. Ich sperre einen Prozess in ein einzelnes Verzeichnis, wo er nicht wieder rauskommt. Die nächste Stufe wäre dann Container Virtualisierung. Das ist im Prinzip Change Root, gedoptes Change Root. Hat halt den Effekt, dass die Clients denselben Kernel mitbenutzen. Das heißt, auf einem Linux-Host habe ich auch nur Linux-Maschinen. und habe gewisse Einschränkungen, wenn ich Kernelmodule brauche, weil die müssen im Host geladen werden. Denn die Aufstellung hier ist ein bisschen veraltet, muss man sagen, weil inzwischen ist das alles nicht mehr so trennscharf. Paravirtualisierung ist, wenn der Client weiß, dass er virtualisiert wird. Das wäre so Xen, das klassische Beispiel. Und das nächste ist die Vollvirtualisierung, wo der Client im besten Fall nicht weiß, dass er virtualisiert wird. Wobei heutzutage sind die Clients auch schlauer geworden. Die kriegen das normalerweise schon mit, dass sie virtualisiert sind. Und das ist auch eine Spielart. Also man möchte auch Paravirtualisierung benutzen, weil Virt.io-Treiber eine deutlich bessere Performance bringen, die dann halt da in die Vollvirtualisierung etwas Paravirtualisierung reinbringen. Gut, warum Proxmox VE? Es ist Open Source. Open Source ist in meinen Augen ein entscheidender Vorteil. Weniger wegen dem Source Code, wo jeder reingucken kann, was nachher doch keiner macht, sondern eigentlich mehr, weil es ein Mindset ist sozusagen. Die Leute, die Open Source machen, sind gewöhnlich stark hinterher, dass das Produkt auch läuft. Sie sind mit Herzblut bei der Sache und dadurch wird es gut nach vorne getrieben. Man hat häufig bei Problemen eine sehr schnelle Hilfestellung, was man so im proprietären Lager gerne mal vermisst. Es unterstützt zwei Arten der Virtualisierung. Und zwar einmal die Container-Virtualisierung. Damals in Tügelchen, bis Version 4, also unterhalb von 4, OpenVZ, inzwischen auf LXC gewechselt und als Vollvirtualisierung KVM. Es ist innovativ, finde ich. Also es werden neue Produkte, neue Sachen relativ schnell mit aufgegriffen, zum Beispiel Sheepdog. Kennt wahrscheinlich kaum einer hier, hat sich nicht so entwickelt, aber nichtsdestotrotz zeigt das, dass es halt innovativ ist, weil wenn man erstmal abwartet, ob es sich entwickelt, dann wäre es nie reingekommen und so wurde halt dafür die Unterstützung mit reingebracht. Es ist eine All-in-One-Lösung, man hat ein vernünftiges GUI, was man benutzen kann. Das ist auch relativ wichtig, weil wenn man seine Kollegen mitnehmen möchte, die vielleicht nicht alle so Shell-affin sind oder Entscheidungsträger in der Firma, wenn man denen zeigt, ich kann auf der Shell ganz toll was machen, weckt meistens keine Begeisterung. HA-Konfiguration ist möglich. HA meint aber in dem Fall, wenn eine Node ausfällt, werden die virtuellen Maschinen auf einer anderen Node neu gestartet. Das wird nicht so on the fly innerhalb der Maschine irgendwas gespiegelt oder dergleichen. Man ist sehr flexibel, dadurch, dass ein unterliegendes Debian ist, kann ich sämtliche Software oder fast alle Software installieren. Fast natürlich, weil ich habe ein paar Abhängigkeiten. Zum Beispiel setzt Proxmox VE auf Postfix auf, sprich ich kann kein Exim installieren, weil Postfix da ist. Ja, freie Wahl der Hardware ist auch ein Vorteil. Ich bin nicht so eingegrenzt wie bei VMware, wo halt nur bestimmte Modelle unterstützt werden. Gut, hat natürlich auch ein paar Nachteile. Dadurch kann es passieren, dass es nicht ganz so toll läuft, wie ich mir das eigentlich so vorstelle. Da muss man mal gucken, welche Konfiguration man hat und am besten testen. Und es ist eine einfache Struktur. Es basiert eigentlich hauptsächlich auf Textfiles, was in meinen Augen ein sehr hoher Vorteil ist. Da kommen wir auch noch später drauf. Es hat ein gutes Support-Forum. Das sage ich jetzt nicht nur, weil ich da relativ aktiv bin, sondern es wird den Leuten schnell geholfen und der Umgangston ist auch netter eigentlich. Ist allerdings auf Englisch, wobei das sollte kein Problem sein. Und auch wenn jemand nicht so das tolle Englisch hat, was ich auch nicht habe, solange er sich verständlich machen kann, wird ihm auch geholfen. Und es gibt jede Menge Anleitungen und Fax und dergleichen. So, kurzer Einblick ins Eingeweide. Die Config ist in einer SQLite3-Datenbank gespeichert, die in einem Cluster synchron gehalten wird. Und daraus macht ein Prozess, dieses PMX-CFS, was für Proxmox Cluster File System steht, das Filesystem etc/pve. Da ist die gesamte Config drin. Und die wird, wie gesagt, synchron gehalten im Cluster. Und so eine Config von einer virtuellen Maschine ist einfach Text, gut lesbar, kein XML. Das heißt, dadurch, dass sie gut lesbar ist, wenn ich da Fehler drin habe, kann ich es auch relativ schnell entdecken. Und ich kann so zum Beispiel Nettigkeiten machen. Man sieht leider nichts, schade. Man hat Einträge für virtuelle Platten. Und die kann ich zum Beispiel auch in andere Maschinen einhängen, wenn Not am Mann ist. Ich habe eine virtuelle Maschine für Backup, Bare Metal Recovery. Wenn eine Windows-Maschine stirbt, kann ich einfach sagen, okay, da hänge ich die Platte ein, mounte das unter dem Restore-Pfad, hole vom Backup alles zurück, machst du wieder zurück und startest die Windows-Maschine und es läuft. So. Denn hier zum Beispiel kann man sehen, die User-Config, ganz normaler Textfile, und wenn es ein User ist, der von PVE verwaltet wird, sprich, das ist kein Linux-User, dann gibt es dafür nochmal den Hash auch. Also alles rein textbasierend, kann man sich angucken. Nochmal die Config. Da ist eingestellt halt, wo etwas liegt. Hier, Local ISO, in einem Store und im Storage Config kann man dann wiederum sehen, was dahinter liegt. Das heißt, man kann gut, falls irgendwas nicht läuft oder wie auch immer, kann man sehen, auf welche Node ist sowas denn verfügbar und dergleichen. Ich bin immer noch irritiert, dass mein Zeiger hier nicht richtig funktioniert. Bei Local ISO muss man ein bisschen, da ist der Punkt Shared, falls man das hinten lesen kann. Das ist eigentlich nicht ganz richtig, weil ein lokales Verzeichnis ist nicht geshared. Das ist so ein kleiner Trick, damit ich eine Distribution, die von CD startet, auch live migrieren kann. Weil wenn ich die auf lokalen Storage habe, kann ich sie nicht live migrieren. Wenn ich einfach sage, das ist ein Storage, der ist geshared, dann kann ich sie live migrieren. Ich muss nur sicherstellen, dass das dann auf der anderen Node genauso vorhanden ist und auch der Content vorhanden ist. Und so sieht der Befehl aus, womit das dann gestartet wird, die virtuelle Maschine. Also da ist es dann nicht mehr ganz so übersichtlich, aber das braucht mich auch nicht interessieren, weil dafür habe ich halt die übersichtliche Config. So, bevor ich jetzt die letzten vergrault habe, die nicht so GUI-affin sind, nehmen wir sie wieder mit. Und zwar kann man die ganzen Sachen hier genauso in der GUI sehen und auch in der GUI ändern. Der normale Weg ist auch, dass man sie in der GUI ändert und nicht auf der Konsole. Es gibt wenige Sachen, die man auf der Konsole machen muss. Zum Beispiel kurz einen Cluster anlegen. Wir probieren mal aus. So, kann man mich jetzt besser hören? Ja, ne? Ja, dann müssen wir mal kurz umbauen. Sowieso so problematisch mit der Zeit bin. Nee, das wäre nichts. So. Ist verständlich, oder? Ja, ich versuche es laut. Also, die zeitliche Entwicklung, da das Thema hier beim Linux-Tag mein Projekt ist, es war nicht mein Projekt, aber deswegen habe ich so ein bisschen aufgegriffen, wie das Projekt sich entwickelt hat. Daran kann man dann auch sehen, ja, was so an Innovationen kommt und so, und dass es nicht lange tot rumsteht. Wurde 2008 von Proxmox, das ist eine Zweimannbude gewesen am Anfang aus Wien, ins Leben gerufen. Dann kam die Version 1.0, noch damals Debian 4, unterstützte schon KVM und OpenVZ Live Migration, wobei es da nur Local Storage gab. Das heißt, per AirSync wurden die Sachen übertragen, wurden kurz gestoppt, der Rest übertragen, auch der RAM-Inhalt, und dann so weiter gestartet auf der anderen Node. Der Cluster war einfach ein Master-Client-Konzept. Wenn der Master stirbt, kommt man den Client zum Master machen. Ja. Denn hier unten, die Zahl, die unten rechts steht, zeigt jeweils an, wie viele Nodes wir bei uns so im Betrieb hatten, um zu zeigen, wie wir es so einsetzen. Mit der Version 1.1 bin ich auf das Projekt aufmerksam geworden. Wir hatten vorher einen VMware-Cluster, den wir auch noch eine ganze Zeit lang hatten, aber ich war nur so halb glücklich mit VMware und suchte halt nach einer Open-Source-Erweiterung. Bin dabei zufälligerweise auch auf OWert gestolpert, was ja demnächst hier als im Vortrag kommt, war damals aber nicht so für mich irgendwie benutzbar. Proxmox VE fand ich schon deutlich ansprechender. Dann kam halt mit der Version 1.4 der nächste große Sprung, dass auch Shared Storage unterstützt wurde, LVM, DRBD, NFS, und damit konnte man dann auch wirklich gut arbeiten, dass man halt virtuelle Maschinen von einer Node auf die andere umziehen kann. Das zeige ich nachher auch noch in der Live-Demo. Dann ist so das Problem, wenn man OpenVZ einsetzt, man ist stark an einem Kernel gebunden, der nicht immer zwingend so modern ist, um nicht zu sagen, er ist eigentlich relativ veraltet. Da haben sich die Leute noch ein bisschen drüber aufgeregt. Da kam dann dazu, dass es dann einen zweiten Kernel gab, der nur KVM-Support hat. Das möchte eine kleine Firma natürlich eigentlich nicht machen, dass man mehrere Kernel supportet. In dem Fall mussten sie es dann sozusagen notgedrungen, haben es dann aber auch danach relativ schnell wieder aufgegeben, weil dann der Red Hat Kernel auch OpenVZ unterstützte. Ja, dann Umstieg auf Debian Squeeze und nach kurzer Zeit kam dann die Version 2.0. Achso, weil ich noch vergessen habe, das links sind die Postings in dem Support-Forum, wie sie sich so über die Zeit entwickelt haben. Das ist jetzt für 2.0 schon was gab es, einfach daran gelegen, dass es eine Beta-Phase gibt, wo die Leute dann schon kräftig ausprobieren. Version 2.0 hatte dann halt dieses Proxmox Cluster-File-System, richtiger Cluster mit Corosync. Man brauchte im Prinzip drei Nodes, man konnte ein bisschen schummeln mit einer Quorum-Disk und man hatte eine neue GUI, die auch ansprechend aussieht. Das ist die GUI, die auch bis jetzt aktiv ist. Ja, relativ schnell von 2.0 auf 2.1, das ist eigentlich, ja, kennt man ja so, man gibt ein Produkt raus und muss dann nochmal nachbessern. Also wenn man jetzt einen Cluster am Laufen hat und man möchte updaten, man würde jetzt vielleicht nicht zwingend auf die 2.0 updaten, sondern halt einfach auf die 2.1 warten. Normales Doing. So, relativ schnell wurde auch Ceph unterstützt. Ceph als Client, dass man Ceph-Cluster ansteuern kann. Dann kam der Umstieg mit der 3.0 auf Debian Visi. Spice-Support für die Clients. Dann kam als größerer Schritt, dass Ceph selber bei Proxmox eingesetzt wird. Das heißt, auf der Proxmox-Node kann ich Ceph laufen lassen, habe dafür auch eine GUI-Unterstützung. In kleineren Installationen ist das sicherlich okay. Habe wieder dann das Problem mit dem OpenVZ-Kernel. Deshalb gab es optional dann den 13er-Kernel und ZFS. Dann ein auch sehr wichtiger Schritt, das ist die HTML5-Konsole, nur VNC, weil bis dato brauchte man dann immer leider Gottes eine Java-Konsole. Das ist nun nicht das, was man haben möchte. Aus Performance-Gründen haben sie aber relativ lange dran gehalten. Seit der Version 3.4 kommt man dann mit HTML5 zurecht. Das ist auch das, was man so haben möchte. Mit der Version 3.4 gab es dann ZFS-Support auch beim Installer, dass ich halt auch auf dem ZFS-RAID mir Proxmox installieren kann. ZFS, da gibt es so zwei Lager, die einen lieben es, die anderen finden es nicht ganz so toll. Ich gehöre eigentlich zum Zweiteren, weil immer wenn ich es probiert habe, also die Performance ist nicht so, wie ich mir das vorstelle. Also entweder haben die anderen auf den Maschinen deutlich bessere Hardware oder aber nicht so hohe Ansprüche oder wie auch immer. So, also für mich hat es bis jetzt nicht so gut gepasst, sagen wir mal so. Numa-Option für die virtuellen Maschinen, das heißt, ich kann der virtuellen Maschine mitgeben, dass sie auf eine Numa-CPU läuft oder auf einem System mit Multiprozessoren. Und dadurch halt die RAM-Zuteilung zu den CPU-Cores optimieren. Und jetzt die 4.0er-Version, also der 4er-Strang, das aktuelle, basiert auf Debian Jesse. Ein 4.2er-Kernel, also recht aktuell, hat auch IPv6-Unterstützung und DRBD9. Das ist auf der einen Seite schön, weil DRBD9 ist der neue heiße Scheiß. Auf der anderen Seite ist es nicht so schön, weil wenn man DRBD einsetzt, man kann auch nicht wirklich updaten. DRBD9 ist noch nicht produktionsreif. So, die Version 4.1 ist im Moment die aktuelle. Und jetzt wird demnächst die 4.2 rauskommen. Das ist, wenn das neue Ubuntu raus ist, weil zurzeit wird ein Ubuntu-Kernel eingesetzt. Das heißt, das System selber ist Debian, der Kernel, den suchen sie sich immer, was am besten passt. Halt lange Red Hat und jetzt sind sie halt gerade bei Ubuntu. Ja, was möchte man haben, wenn man virtualisiert mit Proxmox VE? Viel RAM und gutes I.O. CPU ist eigentlich meistens nicht das Bottleneck. Wenn man sich so überlegt, oh ja, mit 64 Gig müsste ich auskommen, am besten 128 nehmen. Und I.O. meine ich halt Storage-Zugriff und auch Netzwerk. Da knapert es doch auch häufig am ersten dran. Ein Cluster mit mindestens drei Nodes.
Weil wenn ich eine Maschine allein habe, ist das zwar schön und gut, aber sobald ich Updates machen möchte und ich möchte mal vielleicht die Maschine mal rebooten, muss ich alle Clients stoppen. Wenn ich ein Cluster habe mit Shared Storage, schiebe ich alle virtuellen Maschinen auf die zweite Node oder auf eine dritte, je nachdem. Reboote die eine, mache mal wegen BIOS-Update, RAM-Upgrade, was auch immer, schiebe die Maschine im laufenden Betrieb wieder zurück, nehme die nächste Node. Funktioniert wunderbar. Beim Netzwerk möchte man getrennte und schnelle Netze haben. Getrennt für Cluster-Kommunikation, für Storage-Netzwerk und für VM-Netzwerke. Schnell, also 10 Gig, wenn man, je nachdem, kommt natürlich darauf an, was man macht. Aber 10 Gig-Netzwerke sind da schon ganz nett. Wir bei uns haben Cluster- und Storage-Netzwerke zusammen, auch wenn es nicht empfehlenswert ist, auf 10 Gig Ethernet. Bis jetzt haben wir da keine Probleme, läuft gut. OpenV-Switch statt der normalen Linux-Bridge, weil OpenV-Switch halt eine deutlich bessere Performance hat oder auf jeden Fall eine merkbar bessere Performance. Man hat eine Trennung der virtuellen Maschinen. Die Linux-Bridge ist ein Hub. Das heißt, jede virtuelle Maschine sieht den gesamten Netzwerkverkehr, der auf dieser Bridge läuft. Bei OpenV-Switch ist es wirklich ein Switch. Und ich bin auch flexibler. Ich kann unterschiedliche MTUs wählen. Linux-Bridge ist auf MTU 1500 limitiert. Und ich kann auch sowas machen wie, ich habe einen Client, in dem läuft OpenVPN mit einer gebridgten Config. Das läuft mit Linux-Bridge nicht, mit OpenVSwitch funktioniert das. WLAN-Tagging, wenn ich mehrere WLAN-Netze habe, weil das ist halt einfach bequem. Ich packe eine Bridge an den Client und sage, du bist jetzt im WLAN 5, du bist im WLAN 10 und muss das halt nur die Config am Switch dann halt auch sicherstellen, dass das WLAN da auch hinkommt und man muss nicht mit mehreren Bridges durch die Gegend hühnern. Snapshot-fähigen Storage, wenn man den richtigen Storage wählt, zum Beispiel Ceph, kann man eine Maschine in Snapshot fahren. Das heißt, der Stand wird einfach eingefroren und zwar der komplette Stand mit RAM. Vor dem Update ist sowas zum Beispiel ganz nett, weil wenn man hinterher ein Update macht und feststellt, also ein Update in der virtuellen Maschine, ist mir auch schon letztens passiert, OwnCloud, machen ein Update, weil früh morgens kann man ja schnell mal machen, ist in 10 Minuten durch. Nach 10 Minuten stellt man fest, nichts geht mehr. Weitere 10 Minuten stellt man fest, geht immer noch nichts. So, und dann sagt man sich, wunderbar, ich habe einen Snapshot gemacht, einmal revert und ich habe den Stand von vorher. Und der Tag ist dann viel entspannter für einen Admin, muss ich sagen. In sicheren Umgebungen und auch wirklich nur in sicheren, kann man die Cluster-Kommunikation auf unsecure stellen. Das heißt, es wird nicht per SSH verschlüsselt. Das sorgt für einen deutlichen Speed, wenn ich eine virtuelle Maschine von der einen Node auf eine andere schiebe, weil auch der gesamte RAM-Inhalt wird dann ja natürlich immer übertragen. Und wenn ich jetzt eine Maschine habe mit meinetwegen 16 GB RAM, dann dauert das schon ein bisschen. Und wenn ich das halt auf unsecure stelle, dann braucht die CPU nicht alles verschlüsseln, die anderen nicht entschlüsseln und dadurch geht es halt wesentlich schneller. Aber natürlich nur empfehlenswert, wenn da keiner mitlauschen kann. Die richtige Paketquelle, das ist für Anfänger, wenn man eine normale Installation macht, wird die Enterprise, das Enterprise-Repository eingetragen, wo man eine Subscription für benötigt. So, wenn man jetzt sagt, okay, Subscription habe ich nicht, brauche ich auch nicht, ist auch richtig, aber dann bekommt man keine Updates. Die möchte man aber unbedingt haben. Deswegen muss man da halt einfach nur die richtige Paketliste eintragen und dann bekommt man auch Updates und das läuft. Und wenn man ein Cluster macht, muss man den Hostnamen und die Cluster-IP am Anfang vernünftig planen, weil wenn der Cluster steht, kann man sie nicht einfach ändern. Ja, ist halt einfach nur, dass man es weiß vorher und nicht hinterher sagt, oh, jetzt soll die Maschine aber anders heißen, sie soll in einem Netz, anderen Netz stehen oder dergleichen. Das wird dann nicht ganz so einfach. Da ist dann eine Neuinstallation meistens einfacher. Weiteres. Das ist jetzt LVMs in virtuellen Maschinen am besten nicht auf unpartitionierten Platten, weil kommt auf den Storage drauf an. Sonst sehe ich sie gegebenenfalls auch auf dem Host. Es kann sein, dass es halt nur ein, also es ist eigentlich nur ein Schönheitsfehler, aber es kann auch die Kollegen etwas verwehren, wenn die auf die Maschine gucken und gucken, was sagt VGS und LVS und dergleichen, dann kommt mir mal eine Fehlermeldung, dass verschiedene Volume Groups vielleicht identisch sind, weil man mal eine virtuelle Maschine geklont hat. Das kann man halt vermeiden, indem man das halt partitioniert. Im Client sollte man Virt.io-Treiber verwenden. Das bringt einen deutlichen Performance-Vorteil, besonders bei Storage, Netzwerk eigentlich auch. Bei Netzwerk, wenn man alte Windows-Maschinen hat oder seltsame Software, die drauf läuft, dann kann es passieren, dass es mit Virt.io-Treibern nicht funktioniert. Eigentlich geht alles, aber die eine Software halt nicht, und mit E1000-Treiber funktioniert es dann. Ist halt so, muss man mal ausprobieren. Wenn man Ubuntu als Client hat, sollte man den richtigen Kernel wählen. Ubuntu hat ein Virtual Image für virtuelle Maschinen. Der andere läuft meistens auch, aber wie gesagt, meistens. Wenn die Maschine so richtig unter Dampf steht, kann das dann schon mal passieren, dass sie dann nicht mehr läuft. Und alle meckern dann, scheiß Proxmox. Liegt nicht an Proxmox, liegt an Ubuntu. Und ACPI im Client aktivieren. Sag mal rum. Das ist einfach da, im normalen Client ist ACP aktiviert. Das ist da, damit ich von der Konsole sagen kann, Shutdown. Der Client dann auch weiß, okay, jetzt soll ich mal runterfahren, und mache ich auch. Auch hilfreich, wenn man zum Beispiel mal die Maschine, den Server selber runterfahren möchte, dann sendet er halt einen Shutdown an alle virtuellen Maschinen. Zum Beispiel, was weiß ich, die USV meldet, ich habe gerade wenig Strom und man möchte automatisch runterfahren. Wenn dann halt kein ACP eingeschaltet ist, dann bleibt die virtuelle Maschine einfach an, und der Cluster, der Proxmox-Host wartet dann 3 Minuten, bevor er dann runterfährt. Und vor allen Dingen, er schaltet dann die virtuelle Maschine einfach hart aus, weil bleibt ihm nichts anderes übrig. Das möchte man auch nicht zwingend haben. Gut, die Live-Demo. Jetzt bin ich mal gespannt. Ich habe hier mal was vorbereitet. Hier ist ein Dreier-Cluster. Im Gegensatz zu dem, was eigentlich... So, ein bisschen anpassen. Im Gegensatz zu dem, was ich vorhin gesagt habe, getrennte Netze, schnelle Netze, viel RAM, sieht das jetzt gerade ein bisschen anders aus. Ich habe hier nicht wirklich, getrennte Netze habe ich durch oben Force-Switch, aber halt nur Gigabit, und viel RAM habe ich auch nicht, 8 Gig und 4 Gig. Und die dritte Node, die Quorum-Node, hat halt einfach auch besonders wenig, die hat nur 2 Gig, die ist halt auch einfach nur dafür da, damit ein Quorum da ist. Das hier ist die Oberfläche, die man jetzt auf dem kleinen Bildschirm, ist ein bisschen schwierig zu sehen. Man hat unter den Nodes die virtuellen Maschinen, die jeweils laufen. Und ich wollte einfach mal zeigen, die Live-Migration, weil das eigentlich schon eine nette Funktion ist. So, ich habe hier ein Server, der Webserver heißt. Ich wollte es eigentlich per Web machen, ist aber gar nicht mal so einfach, wie ich feststellen musste, weil da bei Streaming wird es gecached, da kann man schlecht zeigen, dass irgendwas tatsächlich wenig Unterbrechung hat. Deswegen mache ich das hier ganz einfach mit dem guten alten NC. Ich lausche hier auf meinen lokalen Rechner und schicke da dann immer einen Tux hin. Kann man sehen. Wunderbar. Das heißt, diese Maschine, der Webserver, kann man immer noch sehen, ja, so ein bisschen. Immer noch mal ein bisschen kleiner. Diese virtuelle Maschine läuft hier auf der B-Node, auf der zweiten Node. Und ich kann sagen, okay, jetzt machen wir hier Migration. Und kann mir denn den Knoten auswählen? Er wählt immer den ersten. Es wäre eigentlich schön, wenn er denn, zum Beispiel hier ist DRBD-Storage, da kann er nur auf den anderen schieben. Das wählt er jetzt nicht richtig vor, aber so schwer ist es dann auch nicht, da den richtigen auszuwählen. Und wenn ich nicht den richtigen auswähle, sagt er, meckert er auch, dass er sagt, der Storage ist da nicht verfügbar, oder aber, dass er auf demselben, wenn ich den auf demselben Knoten will und ich sage Migration, dann sagt er mir, nee, da bist du schon drauf. Also ich wähle die entsprechende Node an und sage Migration. So, jetzt fängt er an, dass er die virtuelle Maschine auf der anderen, jetzt sieht man, es hat kurz gestoppt, und er sagt eine Downtime von 81 Millisekunden. Das war jetzt hier ein bisschen länger, liegt aber unter anderem auch daran, dass der Switch auch mitkriegen muss, dass jetzt die virtuelle Maschine auf dem anderen Port zu erreichen ist. Das hängt immer ganz davon ab, wie schnell die Switches sind, die man einsetzt. Aber so ein Sekündchen, also so einen kleinen Stopp, wie wir eben hatten, das merkt im normalen Leben keiner, also oder kaum einer. Es ist ganz selten, dass es vielleicht mal auffällt, dass das mal ganz kurz hakelt, aber da wundern. Also wir ziehen, das ist normales Doing, dass wir virtuelle Maschinen im laufenden Betrieb umziehen. Und schon laufe ich jetzt hier auf der anderen Node. So, was kann ich noch zeigen? Dass die Maschinen relativ schnell booten. Also ich habe hier, man kann auch rechte Maustaste verwenden. Ich kann hier die Konsole anzeigen und sagen hier Start. Und jetzt hat man den Bootschirm. Und dafür, dass das jetzt nicht so die powervollen Maschinen sind, geht es trotzdem relativ zügig, wie man sieht. Und da kann man mit leben. Gut, es sind jetzt auch SSDs da drin. Spice könnte ich noch mal zeigen, weil im Normalfall guckt man halt auf die Konsole, ist es vergleichbar mit RDP. Ich habe eine komplette Trennung. Mit Spice kann ich dafür sorgen, dass ich zum Beispiel USB-Sticks durchreichen kann. Ganz kleinen Moment. Das. Mal ganz kurz gucken, hier ist die Anzeige Standard da, da habe ich nicht den richtigen. Bei diesem Mint ist Spice angewählt. Das heißt, wenn ich hier auswähle, kann ich auch sagen, ich möchte eine Spice-Konsole haben. So, jetzt hole ich mal einen USB-Stick. Ich habe einen USB-Stick und kann im USB sagen, hier jetzt übermittel mal diesen Stick. Der USB-Stick erscheint in der virtuellen Maschine, ist ein bisschen langsam, aber es funktioniert. Und ich kann dann sogar auch Ton wieder zurückholen. Benji ist das natürlich jetzt totaler Quatsch. Hätte ich mal aufpassen sollen. Hallo. Wenn ich ihn jetzt mit VLC starte und ich meinen Ton einschalte, könnte theoretisch, also die vorne sitzen, hören, dass es tatsächlich auch der Ton wieder auf meinen Rechner zurückkommt. So. Ich wollte hier keinen Film zeigen. Gut. Das ist also Spice als solches. Ich habe vor 1,5 Jahren mal mit Spice rumexperimentiert. Da war das damals noch nicht wirklich so richtig benutzbar. Ich weiß jetzt von einer Uni, die wird jetzt in diesem Jahr jetzt ein Projekt, die hat in diesem Jahr ein Projekt, das sie versuchen möchte, für ihre Studenten VDI sozusagen zur Verfügung zu stellen, dass sie halt darüber arbeiten können. Ich hoffe, dass es funktioniert. Jo, denn ich könnte jetzt noch mal eine Maschine einfach ausschalten und umschieben, aber ich glaube, von der Zeit her können wir auch zum Fragen kommen.
Ups. Ja, danke schön für den Vortrag. Das war sehr spannend.
Es kommen noch Fragen. Ja.
Deutsches Layout bietet ja Schwierigkeiten. Hast du da NoVNC und deutsches Layout bietet Schwierigkeiten. Hast du da irgendwie eine Lösung?
In der Konsole meinst du wahrscheinlich, genau, sicherlich, ja. Beim Booten. Ja, das ist korrekt. Da gibt es zwei Varianten. Die eine ist dumm gelaufen. Die andere Variante ist, man hat hier einen Monitor, wo man der virtuellen Maschine noch Befehle senden kann. Das kann ich mal kurz zeigen, genau. Wobei ich da jetzt nicht wirklich sattelfest bin, muss ich sagen, weil ich es meistens nicht benötige. Wenn ich eine virtuelle Maschine habe, breche ich hier mal ab, dann kann ich in dieser virtuellen Maschine, da muss ich erstmal wieder kurz hingehen, das ist 202, das ist diese, kann ich sagen, hier Monitor, und dann gibt es sowas wie SendKey. Und da gibt es vordefinierte Keys, die ich senden kann. Was hat er mir eben? Sollte man noch richtig schreiben? So, und dann gibt es so zum Beispiel Ctrl-Alt-F1 und dergleichen. Und wenn ich das hier genauso eintippe, oh Wunder, passiert gar nichts, weil ich bin schon auf F1. Und wenn ich F2 nehme, sehe ich hier unten, hat das Ding einmal gewechselt auf TTY2. Das ist dasselbe, als wenn ich hier oben halt meine Funktionstasten umschalte. Darüber lässt sich so einiges machen, leider nur so einiges. Wenn ich das Pipe-Zeichen habe, was meistens das Problem ist, dann habe ich verloren. Da weiß ich leider auch keinen Tipp.
Okay, vielen Dank.
Dahin? Achso.
Proxmox basiert ja auf Debian. Wie sauber ist es, ein bestehendes Debian in Proxmox umzuwandeln?
Machen viele.
Andersrum.
Würde ich aber prinzipiell nicht empfehlen. Also es ist die empfohlene Variante, wenn man jetzt bei einem Hoster halt ein Debian bekommt und man möchte da dann Proxmox draus machen, dann ist es vorinstalliert. Wenn man weiß, was man tut, kann man das super machen. Wenn jemand noch nicht die Erfahrung hat mit Proxmox, wie das mit den Volume Groups ist, die Proxmox die normalerweise anlegt, empfehle ich eigentlich die Standardinstallation per USB-Stick. Das geht in 5 Minuten. Also in 5 Minuten habe ich einen Server installiert. Das ist wirklich, also unter 5 Minuten. Das ist wirklich eine ganz schnelle Sache. Ich kann aber auch ein normales Debian nehmen und sagen, machen wir Proxmox raus. Gibt es auch einen Wiki-Eintrag drüber, wie man das zu machen hat. Aber im Support-Forum ist es schon häufig, dass dann Leute mit irgendwelchen ominösen Fehlern kommen. Dann schreiben sie relativ wenig dazu. Und wenn man dann so ein bisschen nachhakt und sich wundert, warum das denn so seltsam ist, dann stellt sich raus, aha, eigenes Filesystem, ich habe ein Software-RAID, MD0 und Pipapo, was Software-RAIDs werden normalerweise nicht unterstützt von Proxmox. Aus, ja, unterschiedlich guten Gründen. Und da ist viel Ärger, den man sich einhandelt, wenn halt jemand da irgendwie was, wenn es nicht so läuft, wie es eigentlich gedacht ist. So, aber wenn man weiß, was man tut, ist das kein Problem.
Wie sieht es denn mit der Storage-Integration aus? Habe ich eine Möglichkeit, über die GUI solche Operationen zu machen, wie zum Beispiel eine Maschine komplett zu klonen, dass ein automatisch zweites Storage-Device angelegt wird, oder Templates zu erstellen und dann aus den Templates weitere VMs zu kreieren?
Ich kann Templates generieren, ja. Ich kann aus virtuellen Maschinen sagen, wandel mir das um zum Template.
Und das ganze Storage unten drunter, das Cloning, das macht alles Proxmox für mich, oder muss ich da noch Hand anlegen direkt am Storage?
Naja, also in dem Fall läuft es so, dass man aus einer virtuellen Maschine ein Template macht und danach eine neue virtuelle Maschine aus diesem Template generiert. Das heißt, danach hat man ein Template und macht daraus virtuelle Maschinen. Das heißt,
ja, aber dieser Cloning-Vorgang, also dass ich jetzt ein zweites Block-Device erstelle, das macht mir Proxmox
für mich. Das macht Proxmox, ja.
Na ja, gut.
Und auch Storage Migration ist eigentlich auch eine sehr nette Funktion, dass man von einem Storage eine Platte zu einem anderen Storage migrieren kann. Funktioniert anstandslos und ist auch eine der Funktionen, die wir mit am meisten einsetzen, weil man dann doch feststellt, meinetwegen, okay, der Server braucht jetzt doch deutlich mehr I.O., als man vorher gedacht hat, dann nimmt man meinetwegen von Ceph runter und packt ihn auf DRBD oder sowas oder auf SSD-Storage.
Hallo, könntest du die vorletzte Folie nochmal anmachen?
Die vorletzte Folie.
Die mit den, also die letzten Tipps und Tricks da.
Das?
Genau. Bei den LVM in VMs auf unpartitionierten Platten, da kann man auf dem Host in der LVM-Conf so einen Scan-Filter setzen dann.
Ja, aber der kann leicht unübersichtlich natürlich,
natürlich
werden.
Natürlich, natürlich. Aber wenn man schon mal den Fehler gemacht hat, dann kann man den damit
ausbügeln. Wie praktikabel, das muss man bei DRBD auch machen, damit die DRBD-Volumes halt nicht doppelt gesehen werden.
Genau.
Aber wenn man dann halt virtuell, wenn man dann halt Storage reinpackt, hier ein Fiber-Channel-Rate, da ein Fiber-Channel-Rate, kann man machen. Meistens ist es einfacher, man partitioniert die Maschine.
Richtig. Und beim zweiten Punkt würde mich noch interessieren, Virt.io konnte bislang nicht discarden. Weißt du da was, ob das
doch,
inzwischen geht?
Das kommt.
Das ist ja nicht, im Zusammenhang mit CEF ganz interessant.
Das kann nicht der normale. Der normale Virt.io-Treiber kann es nicht, aber man kann bei einer virtuellen Maschine den SCSI-Controller wechseln. Der Standard ist LSI irgendwas und da kann man auf SCSI-Controller Virt.io gehen. Und wenn man SCSI-Controller Virt.io, kann man dann darüber SCSI-Devices in die virtuelle Maschine hängen und da ist der Pfad vorhanden, dass ich Trim-Befehle runter bis zum Storage bringen kann. Natürlich nur funktioniert, wenn alle Sachen, die dazwischen hängen, auch Trim unterstützen. Aber das soll funktionieren.
Also ich hätte noch kurz zwei, hört man mich? Ja. Ich hätte zwei kurze Fragen. Also ich setze Proxmox seit einem halben Jahr auf einem ZFS-System ein. Ja. Meine Frage ist, gerade bei Backups haben wir momentan das Problem, ZFS hat ja die Möglichkeit, Snapshots relativ festplattensparend einfach nur die Veränderungen zu speichern. Das habe ich bisher nicht gefunden, dass man das in der GUI machen kann. Es gibt zwar im Forum einige Anleitungen, wie man das quasi über Skripte eigens machen kann. Das taucht dann aber weder in der GUI auf, wo ich dann quasi irgendeinem Mitadmin oder so das geben kann. Da wäre jetzt meine Frage, gibt es sowas? Bin ich einfach nur zu dumm, das zu finden? Oder ist sowas noch in Planung?
Also meines Wissens gibt das nichts, aber da sind die stark am Entwickeln. Also gerade es haben einige Leute Probleme mit Backup und ZFS, weil die Performance einfach nicht schnell genug ist. Da sind die dran, aber wie das aussieht jetzt vom Zeitfenster oder so, weiß ich nicht, kann ich nichts zu sagen.
Und meine zweite Frage wäre, wir benutzen auch Qcode 2, damit wir halt Live-Snapshots machen können, oder Snapshots in Anführungszeichen, und da hört man jetzt zwei Lager. Erstens, dass das eben ZFS ist ja auch Copy and Write, dass das starke Performance-Einbußen gibt. Wir haben da jetzt noch nichts festgestellt. Gibt es da irgendwelche Erfahrungswerte von Ihrer Seite?
Ich setze relativ wenig Qcode 2 ein, weil das halt auf lokalen Storage mehr oder weniger begrenzt ist, wenn man jetzt NFS von absieht. Ich habe halt die meisten Sachen entweder auf DRBD, was denn LVM drauf hat, also im Prinzip RAW-Files, oder auf CEF, was auch RAW ist. Also von daher, ich habe wenig Qcode 2 im Einsatz, finde die Funktionalität mit Snapshots aber sehr, sehr gut. Also kann ich wenig zu sagen.
Ja, also ich könnte bloß zu dem Snapshotting sagen, dass es die normale VM-Snapshot-Config gibt und wenn die auf ZFS läuft, legt der auch automatisch einen ZFS-Snapshot an dazu, in der GUI. Das ist also schon drin, nicht intuitiv gleich erreichbar, aber es ist da. Mhm. Und auch zu Performance-Problemen kann ich da überhaupt nichts sagen. Also wir nutzen es auf ganz furchtbar vielen Servern und das läuft super.
Ja.
Man braucht halt ein bisschen mehr RAM, das mag ZFS, aber der kostet ja nichts.
Hallo. Ja, meine Frage zu dem Ganzen, also Proxmox in einem Cluster zu betreiben. Sie sagten jetzt spezifisch drei oder mehr einzelne Nodes.
Richtig,
wegen Quorum. Für mich besteht jetzt die Frage, ist es nicht theoretisch auch möglich, einfach nur zwei zu nehmen, zu sagen, okay, ich habe normalerweise die Leistung auf einer einzigen liegen, aber für den Notfall, dass mir diese aus irgendeinem Grund da rauscrasht, zu sagen, ich habe das alles auf dem zweiten nur liegen, dass das praktisch on the fly mitläuft. Um zu sagen, okay, mir fällt der eine Server komplett aus, ich habe den anderen, auf der das aber alles problemlos weiter betreiben kann. Oder brauche ich tatsächlich mindestens drei?
Also empfohlen sind drei, weil halt einfach sonst, wenn einer ausfällt oder wenn es einfach eine Verbindung dazwischen gibt, woher soll die Node wissen, dass sie noch berechtigt ist, weiterzuarbeiten? Das heißt, sobald eine Trennung zwischen diesen beiden Nodes stattfindet, kann ich nichts mehr verändern in den Config-Files. Ich kann nicht sagen, du läufst jetzt auf deren Maschine. Wenn ich natürlich weiß, was ich tue, kann ich auch sagen, so jetzt expected votes nur noch eins, dann ist die Maschine wieder benutzbar und ich kann dann sagen, die virtuelle Maschine verschiebe ich jetzt händisch zur anderen Node hin und starte sie da wieder. Aber das ist halt etwas, Da braucht man wieder Wissen für. Der richtige Mann muss zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein. Und deshalb eine dritte Not, die braucht ja nicht mitrechnen. Sie muss nur leistungsfähig genug sein, um das Quorum zu halten. Jetzt also hier als Beispiel habe ich so eine Varia-Box. Ist allerdings nicht die richtige Empfehlung, weil da kann man es nur mit Trick drauf installieren. Aber man braucht wirklich keine große Maschine. Man muss halt nur eine kleine Maschine haben als Quorum-Not. Da muss nichts drauf laufen. Also kann ich nur empfehlen. Man tut sich keinen Gefallen mit einem 2-Node-Cluster.
Sie sagten bei der Entwicklung, es gibt ein Proxmox-Filesystem. Welche Gründe gibt es dafür? Welche Gründe gibt es für das Proxmox-Filesystem?
Das Proxmox-Filesystem ist da, wo die Config gespeichert wird. Das verzeiht, was der Admin halt unter etc/pve sieht. Die Gründe dafür sind, dass das halt im Cluster automatisch synchron gehalten wird. Und das Filesystem sorgt auch dafür, dass die richtigen Berechtigungen zum Beispiel da sind. Also ich kann nicht einfach sagen, aus Fehler, mein SSL-Key mache ich mal für World Readable. Das unterstützt er nicht. Und ich kann auch keine virtuellen Maschinen zweifach anlegen. Wenn es schon eine Nummer 200 gibt, meinetwegen auf der einen Node, und ich sage, jetzt kopieren wir mal das File zur ersten Node auch nochmal hin mit der 200, dann sagt er, nee, funktioniert nicht. Also es sorgt dafür, dass das konsistent ist, das Ganze. Und wie gesagt, durch die Synchronisation, das ist wirklich eine nette Sache. Das ist pfiffig. Ist größenbeschränkt, passen maximal, ich glaube, 30 Megabyte rein. Also wenn da jemand sagt, ich speichere da sonst was ab, dann wird das nicht funktionieren. Aber für die normalen Text-Configs ist das alles kein Thema.
Vielleicht eine relativ ketzerische Frage in einem Proxmox-Vortrag. Aber welche Vorteile siehst du persönlich im aktuellen Entwicklungsstand Stand heute von Proxmox versus Ovirt?
Jetzt muss ich dazu sagen, ich habe mir Ovirt vor 7 Jahren angeguckt. Das ist jetzt vielleicht nicht ganz fair. Damals war es nicht als Ersatz für VMware nutzbar. Es kann gut sein, dass das heute anders aussieht. Ich würde mir den Vortrag auch gerne angucken. Ich bin mit Proxmox halt sehr zufrieden und wie gesagt auch mit der Entwicklung. Das ist ein rundes System. Installation, alles komplett mit drin. Wenn ich das richtig sehe, ist bei Ovirt, muss ich es auf dem laufenden System installieren. So habe ich das alles aus einem Guss. Ich nehme einen USB-Stick, wie gesagt, nach 5 Minuten habe ich eine Maschine. Habe ich noch ein bisschen Netzwerkkonfig und so weiter, aber nach einem halben Tag habe ich problemlos ein Cluster am Laufen. Und von daher, also ich wüsste jetzt keinen Grund zu wechseln.
Alle Spielwiese zu Hause, kann man sich aber nicht so runterladen, man hat 3 Rechner, die man sich zusammenstellt, mit 16 Gigs RAM, ein bisschen Platte.
Die Frage war nach einer privaten Spielwiese, ich wiederhole das mal wegen Aufnehmen, ist überhaupt kein Problem, machen einige, auch zum Teil haben sie halt auch nur eine Node am Laufen, nicht als Cluster, alleine halt man probiert ja häufig Sachen aus und wenn man das alles auf eine Maschine macht und die ist dann hinterher vermüllt ohne Ende, ist das schon ganz praktisch, ich mache eine virtuelle Maschine, spiele rum und hinterher schmeiße ich sie wieder weg. Ja, es gibt auch Leute, die dann halt so Sachen machen wie GPU durchleiten an die virtuelle Maschine. Das ist eigentlich ja nur im Home-Bereich mit unterschiedlichem Erfolg. Da hängt stark vom Chipsatz ab. Aber es sind da so einige bei, die das machen. Wie sagt man, dieses Enterprise-Repository braucht man auch nicht. Also man kann da auch wunderbar so mitarbeiten. Es ist nur auch gut für Firmen halt. Es gibt so häufig, dass Firmen sagen, wie, ist Open Source, dann brauche ich ja nichts dafür bezahlen. Und man sagt, ja, aber es ist schon empfehlenswert, dass ihr das Projekt unterstützt, weil ihr macht da auch was mit. Da läuft eure ganze Infrastruktur drauf. Ja, aber ist ja Open Source, brauche ich nicht bezahlen. So, wenn man denen erzählt, ja, da gibt es aber ein Stable Repository, das kriegst du nur, wenn du ein bisschen was bezahlst. Und das sind mal gerade 60 Euro pro CPU. Und dann hat man eine ganz andere Argumentationsfähigkeit. Von daher halte ich das für einen vernünftigen Schritt, den sie denn vor, ich weiß nicht, 1-2 Jahren gemacht haben.
Gibt es konkrete Gründe, die gegen ein Software-Raid sprechen? Ich weiß, dass sie offiziell nur den Support oder die Unterstützung oder Empfehlungen für Hardware-Raids geben. Aber gibt es ganz konkrete Gründe? Weil es gibt auch Hoster, die bieten fertige Installationen mit Software-Raid 1.
Ja.
Gibt es da ganz konkrete Gründe, warum nicht?
Ich glaube, das ist aus der Historie. Die Leute, die Proxmox-Leute hatten damals öfters mal Probleme mit Software RAID. Verschiedene Art. Einmal, dass der RAID 1 dann doch nicht so konsistent ist, wie er eigentlich also sein sollte. Und vor allen Dingen auch, man hat Performance-Probleme, weil man nicht so genau weiß, wo jetzt gerade wie gecached wird, was ist schon auf der Platte, was ist nicht auf der Platte. Deshalb haben sie sich das einfach gemacht und einfach gesagt, MD-RAIDs unterstützen wir nicht. Jetzt haben wir ja ZFS und wenn ihr Software-RAID haben wollt, nimmt ZFS und seid glücklich. So ist so ein bisschen die Maßgabe. Aber es gibt viele Leute, die Software-RAID einsetzen, viele Leute ohne Probleme, es gibt aber auch welche, die Probleme damit haben. So.
Ja, ich habe noch eine Frage. Ich habe Proxmox vor längerer Zeit eingesetzt, vor circa 5 Jahren in einem Cluster und da hatte ich das Problem, dass der standardmäßig irgendwie Multicast verwendet hat und hatte Probleme über mehrere Switches hinweg. Ich habe dann noch herausgefunden, die Switches konnten das nicht so richtig. Damals konnte man noch downgraden zu Unicast.
Kann man immer noch.
Okay, gibt es da irgendwelche Probleme, was Sie erkannt haben?
Ich bin in der glücklichen Situation, dass unsere Switche mit Multicast überhaupt kein Problem haben. Dass dann so die Nodes rot und grün werden abwechselnd und sich nicht mehr finden, das haben wir eigentlich nicht. Wenn der Switch nicht vernünftig mit Multicast zurechtkommt oder es nicht eingeschaltet ist, dann geht es nicht. Also man kann, wie gesagt, es gibt einen Trick, das auf Unicast umzustellen. Muss halt die Infrastruktur zu passen. Aber das ist nach wie vor so. Sie nehmen halt einen normalen Corosync-Cluster und da haben auch die Limitierung 32 Nodes, was aber für die meisten sicherlich ausreicht. Und es gibt auch Leute, die haben 1500 VMs mit Proxmox am Laufen, dann halt nicht in einem Cluster, sondern mehrere.
Ja. Ich interessiere mich für die DVD bzw. CD-Writer oder Brenner direkt auf dem Server. Wie das funktioniert beim Proxmox, wenn man wirklich die CD oder DVD-Brenner auf dem Server benutzen wollte?
Sorry, nicht richtig verstanden. Das LVM, wenn man die benutzen wollte?
Nein, CD und DVD-Brenner, Writer. Wenn man CD oder DVD brennen wollte auf dem Server,
ja.
Wie löst man einfach dieses Problem beim Proxmox?
Ceph auf dem Server benutzen.
CD-Laufwerk und sonstige Hardware durchreichen.
Achso, CD-Laufwerke durchreichen. Da ist der normale Weg einfach, man brennt das, man nimmt die ISO-Datei, packt sie auf den Storage vom Server und definiert den Storage, dass er auch ISO-Dateien, kann ich mal kurz zeigen, dass er auch ISO-Dateien zur Verfügung stellt. Und dann kann ich hier in der Maschine sagen, Hardware, DVD-Laufwerk, ich kriege einen Reiter, kann auswählen, da wird dann der Storage angezeigt, wo ich vorher definiert habe, dass da ISO drauf liegen kann. Und ich kann auch ein physisches CD-DVD-Laufwerk an, denn ist das gemeint, das DVD-Laufwerk, was in dem Server drin ist.
Ja, das heißt, man kann einfach nicht direkt etwas brennen, sondern muss man es vorher ISO-Datei erstellen und dann, weil ich frage mal, wir kommen eigentlich von einer Firma, die medizinischer Bereich ist und die Benutzer wollen einfach das System Update machen. In diesem Fall muss Admin immer diese ISO-Datei erstellen. Ich sage das, wenn Benutzer einfach die Datei brennen wollte oder so, ohne das ISO, weil Benutzer haben überhaupt keine Ahnung von ISO.
Ja, oder aber ich nehme die Spice-Konsole. Das kommt darauf an, wenn ich es natürlich anbooten muss, ist es mit der Spice-Konsole wahrscheinlich nicht möglich, aber wenn ich einfach nur eine ISO zur Verfügung stellen muss und ich habe die Spice-Konsole, so wie ich die USB-Laufwerk durchreichen kann, kann ich auch das CD-ROM-Laufwerk durchreichen.
Ich wollte dazu noch ganz kurz was sagen. Da gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder, wie Sie da schon sehen, Sie können ein physikalisches CD-DVD-Laufwerk direkt durchreichen, dass die VM denkt, sie ist lokal da können Sie natürlich auch drauf brennen. Oder eine ganz einfache Lösung, Sie holen sich für 20 Euro einen DVD-Brenner per USB, machen per USB over KVM, binden Sie den physikalischen USB-Port direkt in die virtuelle Maschine rein. Die virtuelle Maschine denkt, das ist der eigene USB-Port. Sie stecken da hinten einen USB-Stick, Webcam, DVD-Brenner über CD an
und die virtuelle Maschine erkennt es als eigenes System, kann darauf arbeiten, als wird es direkt eingestalten. Also das ist eigentlich relativ einfach. Das können Sie auch beliebig skalieren mit USB-Hubs und. Da gibt es aber auch im Wiki, gibt es da einen riesigen Artikel drüber, wie man USB in die KVM-Maschinen einbinden kann.
Ja, aber dann hat man natürlich die Einschränkung, wenn ich jetzt einen USB-Port vom Server nehme, ich kann kein Live-Migration mehr machen. Aber es gibt auch noch USB-to-Anywhere, was man dann einfach dafür benutzen kann gegebenenfalls. Aber dafür brauchen Treiber in der virtuellen Maschine für USB-to-Anywhere. Sprich, es bringt nichts für eine Grundinstallation. Also da ist der Weg über den normalen Storage, wo ISO liegt. Okay, ich glaube.
Ja, ganz herzlichen Dank. Ich sehe jetzt keine Fragen mehr. Herzlichen Dank, Udo, für die Einführung in Proxmox.